Liebe Geschwister, ich habe mal am Anfang eine Frage. Darf man in einem Gottesdienst spielen? Darf man Spaß haben miteinander? Wer meint, dass es möglich ist? Da mal die Hände hoch. Und wer ist der Meinung, nee, das geht nicht, ein Gottesdienst ist viel zu bedeutsam, zu heilig, das sollte man möglichst lassen. Na gut, dann möchte ich mit euch jetzt ein Spiel spielen. Kennt ihr alle das Spiel Memory? Das sind so kleine quadratische Steine, wo Bilder, Zahlen oder irgendwelche Figuren drauf sind. Immer zwei davon, die werden ungedeckt auf den Tisch gelegt. Und dann darf man immer zwei nehmen und gucken, über die Zeiten her findet man raus, welche Steine wo liegen. Und wenn man zwei gleiche Paare aufgedeckt hat, darf man die behalten. Und wer am Ende am meisten hat, hat gewonnen. Ich habe die Erfahrung gemacht mit unserem Nachbarjungen, der kann das viel besser als die Erwachsenen. Ich möchte heute mit euch ein besonderes Memory spielen. Und dazu brauche ich zwei Leute, die sich was trauen. Wer traut sich? Ich brauche zwei Leute, zwei Teilnehmer. Ach komm, Leute, komm, los, zwei Leute. Zwei Mutige. Andreas, ja siehste. Und? Na? Mann. Ja, dann komm du. Babak, ja.
Gibt's noch was zu gewinnen, ne?
Nee, die braucht er unbedingt. Babak? Andreas muss ja übersetzen. So, ich möchte mit euch Personenmemory spielen. Personenmemory. Das bedeutet, ihr sollt jetzt aus dieser Versammlung zwei gleiche Menschen finden. Oh. Zwei gleiche Menschen.
Ja, ich habe schon jemanden, ja.
Ja? Oder sag mal, ich bin hier noch ein bisschen großzügiger, wenn das so ein bisschen schwierig erscheint. Es sollten zwei Menschen sein, die sich ziemlich ähnlich sind, an Kleidung, an Größe oder wie auch immer. Sucht mal hier, ob ihr zwei Paare findet.
Ich habe schon jemanden gefunden.
Ja, dann mal los.
Kann ich schon los?
Du auch? Zwei Leute, die ungefähr gleich sind.
Reza, Amen.
Reza? Ja, komm.
Reza, Amen.
Reza, Amen. Amen. Und wer noch? Ah ja, cool. Und wen hast du, Andreas?
Den Alexander.
Und wen noch?
Und ich.
Und du? Alexander. So, Alexander, komm her. So, Babak, ich fange bei dir mal an. Erkläre doch uns mal, was haben diese beiden gemein? Warum meinst du, dass sie ähnlich und gleich sind? Sag's in Farsi und du übersetzt dann, ja? Warum sind die beiden gleich? Bitte?
Das Benehmen.
Das Benehmen, okay, gut. Und warum seid ihr beide gleich?
Wir haben mehrere Gemeinsamkeiten. Einmal sind wir beide über 60, aber was viel wichtiger ist, wir sind beide Otschen Omni. Oh.
Was seid ihr?
Wer kann das übersetzen hier? Am besten hier, Lili. Ja, und wir beherrschen beide die russische Sprache.
Okay. So, würdet ihr das auch so sehen? Kann man sagen, die beiden sind gleich?
Nee.
Also, ich weiß nicht. Ich bin aber nicht so richtig glücklich mit. Nimm mal wieder Platz, bitte. Nimm mal wieder Platz. Ja. Nee, also ich muss sagen, dass man kann natürlich mit ganz viel Fantasie und so kann man sagen, naja, passt schon so ein bisschen, aber gleich sind die beiden nicht. Und wisst ihr was, das weiß auch jeder, das war eine rhetorische Frage, es gibt eben keine zwei gleichen Menschen. Alle Menschen sind ganz unterschiedlich in ihrem Aussehen, in ihren Gehen, in ihren Fähigkeiten, in ihren Gaben. Sie haben alle ihre eigene Geschichte, die nicht mit dem einen anderen identisch ist. Sie haben eigene Erfahrungen gesammelt, auch Glaubenserfahrungen und Erkenntnisse, die sie in ihrem Glaubensleben gewonnen haben. Und aus diesem ganzen Sammelsarium von Eindrücken und Erfahrungen bilden wir uns dann eine Meinung. Und ja, wir gewinnen damit auch eine eigene, vielleicht begrenzte, aber eine gewisse Glaubensgewissheit. Und wir bauen auf diese Glaubensgewissheit, wir entwickeln sie zu Dogmen, zu Glaubensgrundsätzen. Und deshalb möchte ich mit euch heute über Frömmigkeitsstile nachdenken, wie sie unsere Gemeinde prägen und welche Auswirkungen sie für ein gutes Miteinander haben. Vielleicht vorweg noch ein Beispiel. Ich habe mich daran erinnert, während meiner Bundeswehrzeit habe ich es erlebt, dass meine drei Kameraden auf der Bude da in ihrer Stube, wie sie ihre Uniformjacken angezogen haben. Unsere Uniformjacken hatten damals 4 Knöpfe und ich habe festgestellt, einer von ihnen hat immer von oben nach unten geknöpft, 2 andere haben von unten nach oben. Und ich habe immer irgendwo in der Mitte angefangen und dann habe die anderen zugemacht dazu. Und es ging auch immer um Schnelligkeit. Ja, wir mussten ja bei einem Bund immer ganz schnell sein und so weiter. Und jeder hatte dann so seine eigene Taktik entwickelt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer der schnellste von uns Vieren gewesen ist. Aber das Ergebnis war bei allen Vieren gleich. Die Uniformjacke war geschlossen. Und deshalb möchte ich heute mit euch dafür werben, dass wir Verständnis dafür aufbringen, dass es verschiedene Wege gibt, wie wir unserem Gott, dem Herrn, die Ehre geben können. Wir alle haben unsere Glaubenserfahrungen und Erkenntnisse gesammelt. Und wir haben auch wahrscheinlich alle so bestimmte Verhaltensweisen eingeübt, die wir für die richtigen und besten halten. So nur leben wir unseren Glauben richtig. Und wenn andere das genauso sehen, dann fühlen wir uns natürlich bekräftigt und bestärkt. Wir schließen uns zusammen. Ja, und so sind wahrscheinlich die verschiedenen Konfessionen entstanden. Die unterschiedlichen Glaubensrichtungen, die unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden. Und es kommt dann automatisch auch zu Abgrenzungen. So nach dem Motto, also das kann nicht richtig sein, wie du das machst. Die Bibel sagt doch, Punkt, Punkt. Man stellt Dogmen auf, hält daran fest, was gut ist, was richtig ist und was eigentlich gar nicht geht. Ich denke da so an Themen wie die Taufe, das Abendmahl, die Betonung des Heiligen Geistes, des Sprachengebetes. Manchmal gibt es sogar Verbote von bestimmten Speisen und Getränken. Oder die Würdigung besonderer Feiertage und auch die richtige Gebetshaltung ist wichtig. Und nicht selten kommt es deshalb auch zu Streit untereinander. Nicht nur unter den Konfessionen, sondern oftmals reichen diese Streitigkeiten bis hinein in die eigene Gemeinschaft. Und das ist absolut nicht neu, liebe Gemeinde. Man wusste nichts vor. In der Bibel, im Neuen Testament, erfahren wir an verschiedenen Stellen von solchen Auseinandersetzungen. In der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen wir, Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Also es ging hier bei diesem Streit um die Beschneidung der Gläubigen, der Getauften. Und das muss schon heftig gerumst haben dort in der Gemeinde, wenn sie also dann, man sagt, also wir kriegen das nicht gelöst, jetzt müsst ihr mal zu den Oberen, zu den Fachleuten anreisen. Und es gibt noch weitere Dinge. Wir lesen zum Beispiel in Johannes, da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Die Reinigungsvorschriften waren ein großes Thema damals. Oder wenn es um ein Machtgerangel geht. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Und Leute, machen wir uns nichts vor, das kennen wir heute eigentlich auch. Wie viel Macht darf ein Ältester eigentlich haben? Wie weit darf seine Autorität gehen? Wie viel Demokratie gehört in eine Gemeinde? Oder gehört das Sprachengebet überhaupt in einen öffentlichen Gottesdienst? Wie handhaben wir das mit der Aufnahme in unsere Gemeinde? Was sind die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft? Mir sagte jemand mal, früher musste ein Bewerber mindestens ein Jahr mitlaufen und seine Treue unter Beweis stellen, bevor er oder sie getauft werden konnte. Und es ist doch kein Wunder, wenn manche frisch Getaufte schnell wieder weg sind. Also ich habe dazu nur gelesen, dass der Philippus den Kämmerer aus Äthiopien noch am selben Tag getauft hatte, nachdem er ihn unterwiesen hatte. Und ich höre manchmal den stillen, aber nicht ausgesprochenen Ruf: Warum kümmert sich denn keiner um mich? Warum kümmert sich niemanden um uns? Für die ausländischen Besucher wird alles getan, aber wo bleibe ich denn? Sicher, das ist ein einzelner subjektiver Eindruck, denn wir haben unsere, in Anführungsstrichen, Gemeindedienstleistung für die Gemeinde an keiner Stelle eingeschränkt. Im Gegenteil, neue Angebote sind hinzugekommen. Es wird sich um alle gekümmert. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass auch unter der Woche Telefonate stattfinden, dass gegenseitig Besuche stattfinden. Aber wisst ihr was, ich denke, das trifft nämlich ehrlich überhaupt gar nicht den Kern. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ich bin nicht auf diese Erde gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und Menschen zu retten. Und so sollen es seine Jünger auch tun. Wir sind keine Kuschelgruppe, wir sollen eine Dienstgemeinschaft sein. Eine Dienstgemeinschaft, die von der Liebe Gottes geprägt ist. Menschen, die sich gegenseitig helfen und unterstützen und damit ein Signal in die Welt geben. Wir kennen die Geschichte aus der Apostelgeschichte. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein werden, wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und ja, bei aller Nächstenliebe in der Gemeinde muss Paulus den Geschwistern in Korinth schreiben: Ich ermahne euch aber, Schwestern und Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinne und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute von Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, der dritte sagt, ich bin Kephas, ich zu Kephas und der vierte, ich bin Christus. Also damals wie heute gab es offenbar immer das gleiche Problem. Verschiedene Menschen, verschiedene Erkenntnisse, verschiedene Prediger und Lehrer, jeder mit seinem Verstehen und Auslegen der Heiligen Schrift. Und nicht zuletzt auch durch das Internet haben wir heute Zugang zu einer wahren Flut an Informationen, Interpretationen, Kommentaren, zu Konferenzen, Veröffentlichungen, die sich um die Bibel ranken. Zahllose Prediger, Evangelisten und Missionare veröffentlichen ihre Erkenntnisse und die Menschen lesen sie und picken sich letztendlich das heraus, was ihnen am richtigsten erscheint. Sie bilden sich ihre eigene Meinung, sie entwickeln ihre eigenen Glaubenssätze, Grundsätze, sie gewinnen eine eigene Glaubensgewissheit. Wisst ihr, das ist eigentlich gar nicht schlecht, das ist ja auch gut. Aber es birgt auch Gefahren in sich. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt: Lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Ach so, das hatte ich schon gehabt, ja. So, danke. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Fest im Glauben wird man nicht dadurch, indem man bestimmte Speisenvorschriften befolgt. Das hat noch niemanden genützt. Ich denke, in unseren christlichen Kirchen und Gemeinden gibt es eine Menge Christen, die so, entschuldigt mir diese Formulierung, so richtige geistliche Nimmersatz, geistliche Vielfraße geworden sind. Sie besuchen jede christliche Konferenz, die angeboten wird. Sie kennen alle Evangelisten und Prediger dieser Welt. Sie lesen jedes christliche Buch, das ihnen unter die Finger kommt, und abonnieren alle christlichen Zeitungen und Zeitschriften. Wisst ihr, ich kann mir das irgendwie nicht so recht vorstellen, wie sie das alles im Kopf und auch im Herz so richtig verarbeiten und verstehen wollen. Ich jedenfalls begrenzte Aufnahmekapazitäten. Ich lese auch hin und wieder Bücher und besuche Konferenzen. Und für meine Predigtdienste nutze ich auch das Internet. Aber ich versuche auch immer wieder zur Basis zurückzukommen und mich auf das Grundlegende und Wesentliche zu konzentrieren. Bei aller Vielfalt, auf die wir heute Zugriff haben, sage ich mir immer wieder back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Da ist nur ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Ich sagte am Anfang, ich will dafür werben, dass wir Verständnis, mehr Verständnis dafür aufbringen, dass es eben verschiedene Wege geben mag, unserem Gott, dem Herrn, die Ehre zu geben. Ein bisschen ist es wahrscheinlich so auch mit der Uniformjacke. Entscheidend ist doch, dass die Jacke am Ende geschlossen ist, oder? Und wenn es Geschwister gibt, für die ein ernsthaftes Gebet nur dann ernsthaft ist, wenn Tränen fließen, dann freue ich mich doch, dass er oder sie auch gefühlsmäßig beteiligt sind. Und wenn jemand im Gottesdienst in Sprachen betet und niemand kann das auslegen, dann kann ich es doch trotzdem stehen lassen und muss ihn doch nicht gleich als geistlich überheblich, hochtrabend oder gar als Spinner abtun. Und wenn die katholische Kirche ein besonderes Verständnis vom Abendmahl hat und nur Katholiken daran teilnehmen dürfen, dann ist das schade. Aber wisst ihr, ich bin mir so sicher, dass auch Jesus sie ganz besonders gern mag. Ich rede hier nicht einer allgemeinen Allversöhnungstheorie hinter das Wort. Wir sollen an unseren Glaubenserfahrungen und Erkenntnissen festhalten, soweit sie sich mit den Aussagen der Bibel decken. Aber dazu gehört auch, dass wir uns immer wieder auf die Wurzeln, auf die Grundlagen besinnen. Und das ist Christus, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und das bedeutet, wir kommen immer wieder zurück auf die Liebe und die Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes, unseres Herrn. Der Apostel Johannes gibt uns ein Beispiel. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich nicht vom gottlosen Treiben der Welt verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der mein Gott, dem Vater, mit ihm dient. Welchen Frömmigkeitsstil hast du gewählt? Zu welcher Art von Kirche fühlst du dich hingezogen? Magst du mehr das Formelle oder fühlst du dich in einer charismatischen Umgebung wohler? Hebst du deine Hände zum Gebet oder beugst dich tief vor dem Herrn? Sind besondere Feiertage besonders wichtig für dich? Oder ist jeder Tag ein Tag, an dem du dich freuen kannst? Zahlst du lieber Kirchensteuer oder bist du bereit, selbst Verantwortung für deine Finanzen zu übernehmen? Und besonders schwierig scheint es zu sein, wenn es um die Musik im Gottesdienst geht. Manche bevorzugen eben alte Choräle, andere stehen auf modernen Liedern und manche sogar auf rockige Songs. Und ich könnte diese Fragenreihe noch unbegrenzt fortführen. Was sind die richtigen Antworten? Ich jedenfalls erinnere mich an zwei wesentliche Basics, Grundlagen der Bibel. Das eine ist aus Micha 6. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So hat das Martin Luther übersetzt. Und in der neuen Genfer Übersetzung heißt es dann, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du dein Leben führst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Und das Zweite ist für mich auch genauso wichtig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wisst ihr, diese beiden Forderungen sind für mich die Grundlagen meines Glaubens. Nach ihnen versuche ich mich, so gut ich es kann, auszurichten. Denn wenn ich diese beiden Sätze beherzige, dann ist es doch eigentlich unmöglich, dass ich auf einen lieben Bruder oder Schwester vorwurfsvoll herabschaue, nur weil er Gott auf eine etwas andere Art lobt und preist. Und es macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn wir über Frömmigkeitsstile in Streit geraten. Das ist so überflüssig wie ein Kropf. Wenn wir uns dem anderen den richtigen Glauben absprechen wollen, nur weil er anders ist als wir. Woher weiß ich denn letztendlich, ob ich nicht selbst auch ein bisschen falsch liege? Lasst uns doch ein bisschen barmherziger werden, so wie unser Herr barmherzig ist. Jesus hat die Ehebrecherin nicht gesteinigt. Und er hat der Frau am Jakobsbrunnen gute Nachricht gebracht. Ja, selbst noch in seiner Todesstunde am Kreuz hat er einen Verbrecher begnadigt. Lasst uns barmherzig sein. Dies sollten wir uns merken. Menschen sind verschieden und sie haben ihre unterschiedlichen Geschichten. Und daraus leiten sie letztlich auch ihre eigenen Glaubenserfahrungen und ihre eigenen Glaubensgrundsätze ab. Je stärker diese ausgeprägt sind, desto mehr werden sie zu Glaubensdogmen, zu unumstößlichen Glaubenssätzen. Das ist grundsätzlich gut, aber die Geschichte der Christen zeigt eben auch, dass sie auch zu Streit und Spaltungen geführt haben. So sind die verschiedenen Konfessionen entstanden, die uns lange Zeit voneinander getrennt haben. Zweitens, zurück zu den Wurzeln. Wir haben nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und dieser Herr ist der Schöpfer dieser Erde. Und er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Jesus, sein geliebter Sohn, der ewige König von höchster Majestät, hat das größte Interesse daran, dass wir, die Menschheit, sich mit ihm wieder versöhnt und in enger Gemeinschaft leben. Dafür ist Jesus gestorben. Gott ist ein liebevoller, ein freundlicher und ein sehr barmherziger Gott. Und drittens sollen auch wir barmherzig sein. Und das geht, wenn wir diese Basics beachten. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Amen.